in diesem, um jetzt nochmal auf dieses Göttinnenprinzip zurückzukommen, dieses Urgöttinnenprinzip ist nicht Frau, Mann. Es ist ein sich gebärendes, lebenserschaffendes Prinzip. Ja, also in diesem urkosmischen, wann war der Moment, wo alles entstanden ist? Wann ist dieser Geburtsmoment des Bewusstseins geworden? Wann war dieser Geburtsmoment elementarer Kräfte, die dann gewirkt haben, die dann eine Materie geformt haben? Ja, also unser Planet ist eine verdichtete Materie von elementaren Kräften.
Herzlich willkommen, liebe Götter und liebe Göttinnen, hier bei Undomestiziert, dem Podcast von und mit Nadine Kuhl. Für alle, die sich fragen, ob sie artgerecht gehalten werden.
So, ich werde mich jetzt versuchen, etwas kurz und knapp zu halten, im Gegensatz zu meinen langen Einführungen und ansonsten, aber ich meine, ich bin ja jetzt gerade noch am Anfang dieses Intros. Wer weiß, wohin ich mich noch verbal hinschlängeln werde. Denn erstmal freue ich mich riesig auf dieses Gespräch gleich. Das ist mit Carmen, die ist nicht nur Bewusstseinstrainerin, sondern sie macht diese super spannenden Reise zu Orten, an denen wir sonst nicht hinkommen und dann auch noch mit dieser Art von Führung. Das ist schon ein Ereignis. Das sind einfach nochmal, das ist was anderes als eine Reise, sondern das ist wirklich auch etwas, eine erlebte Transformation. Naja, wir werden ja gleich dazu noch kommen. Aber es gibt auch kleine Mini-Transformationen, die ich anzubieten habe. Deswegen mal hier ein ganz kurzes Announcement. Hier ist demnächst die Mülheimer Nacht, eine Veranstaltung in Köln. Und im Rahmen dieser Mülheimer Nacht eröffne ich mein Atelier und biete ein kleines Programm an. Es gibt eine Lesung, es gibt ein Live-Drawing, Live-Painting und Drawing-Session mit einem Künstler, Markus Pano, mit dem ich da zusammenarbeite und zusammen ausstelle. Und er zeichnet live dein Krafttier. Dazu kommt die Band 77 und haut nochmal richtig drauf mit Elektro, Funk, Punk, Pop, Disco Groove. Und also ihr merkt ja, es ist halt bei mir eher so ein bisschen glamorous. Und dann haben wir noch okay, wir haben auch noch einen kleinen Flohmarkt davor. Das ist Anfang Mai. Den genauen Zeitpunkt erfahrt ihr auf meiner Homepage. Da geht ihr auf Neuigkeiten. Da sind wir gerade dabei, weil das ist eine kleine private Veranstaltung. Wir machen das als Freundinnen-Netzwerk, öffne ich da auch nochmal das Atelier und lade verschiedene Frauen ein, die etwas zu sagen haben. Und im Zuge dessen wollen wir auch unseren ganzen Frühjahrsputz dahin schmeißen und uns gegenseitig bespaßen mit ausrangierten Klamotten. Das ist eher so eine unkonventionelle Veranstaltung. Aber ihr seid hier auch irgendwie, gehört ihr ja jetzt zum engsten Kreis hier als meine Podcast-Hörerin. Deswegen, wenn ihr Interesse habt, guckt da nochmal auf die Homepage. Bis dahin habe ich bestimmt schon das Datum fix. Und wenn ihr möchtet, schreibt mir eine Mail, weil das ist eigentlich so was Unkommerzielles auf Spendenbasis. Dann gibt es zwei Lesungen, biete ich im Rahmen der feministischen Buchwoche. Das ist Anfang Mai, also am 5. Mai in Köln und am 6. Mai in Bonn. Und dann gibt es noch mal eine Veranstaltung in Wien. Also falls ihr in Österreich seid oder ihr seid sogar direkt in Wien, dann ist das vielleicht etwas für euch am 11. Also am 11. gibt es eine Lesung in Wien. Und am 12. gebe ich dann einen Workshop in Wien. Ist das nicht aufregend? Oh, und ich werde die Venus von Willendorf in echt sehen. Also, und ich habe auch noch ganz viele Sachen, die ich mir auf jeden Fall in Wien angucken werde. Da freue ich mich jetzt schon riesig drauf. Und das ist jetzt noch was ganz, ganz, ganz weit hin, aber ihr könnt es euch ja schon mal vormerken. Wie gesagt, die ganz, ganz genauen Termine und die Details, die schreibe ich dann nochmal auf der Homepage bei mir oder wenn ihr euch im Newsletter anmeldet, dann verpasst ihr nichts. Matronentempel Nettersheim zur Sommersonnenwende. Ich glaube, 21. Juni findet das statt. Da werden wir ein Event machen, ein großes Picknick und eine Feier, eine offene Feier, die ein bisschen geführt ist natürlich, weil ich werde die entsprechenden Leute dort auch hinlotsen, die etwas zu sagen haben oder uns mit Ritualen beschenken. Und da werden wir hinkommen und die alten Göttinnen nochmal richtig feiern. Also, Wie gesagt, für genaue Infos, schaut nochmal auf die Homepage bei mir oder tragt euch im Newsletter ein und da findet ihr alle Details. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr müsst nochmal nachlesen, was es mit den Matronen auf sich hat, dann dürft ihr natürlich nicht vergessen, auch mal in das Buch Undomestiziert reinzugucken. Da gibt es ein ganzes Kapitel über die Matronen. So, und ich werde jetzt hier mal den Übergang schaffen zu meiner heutigen Gästin. Die ist nämlich Bewusstseinstrainerin und ich habe sie kennengelernt auch über Vera Zingsem, mit der ich ja schon einige Podcast-Interviews gemacht habe, wo es dann immer hin und her und wir reden immer ganz wild durcheinander. Ist dann immer mein Feedback, also beziehungsweise das Feedback, was ich auch bekomme. Aber ach ja, wir sind wirklich, also das ist einfach, also Vera ist ja wirklich ein Wahnsinns-Fundus an Infos. Und darüber habe ich dann die Carmen kennengelernt. Und Carmen ist Bewusstseinstrainerin und sie bietet diese unglaublichen Reisen an, über die wir gleich sprechen werden. Und wir werden insbesondere sprechen über eine Reise zur Göttin Artemis, was mich gleichzeitig jetzt noch zu der Folge in der Folge führt.
Und hier ist sie, die Göttin der Woche.
Da geht es ja um die Göttin Artemis. Und ich habe zu diesem Zweck nochmal das Buch herausgeholt, Ave Dea, was ja geschrieben wurde, ist von Ulrike Pittner und Ursa Krattinger. Übrigens, mit Ulrike Pittner habe ich auch eine Folge gemacht. Da geht es um das Bildungswesen. Aber sie hat dieses spannende Buch über die ursprüngliche Bedeutung der alten griechischen Göttinnen gesprochen oder geschrieben. Und ich möchte einfach einen kleinen Teil daraus mal eben vorlesen, so zum Anwärmen, um in die richtige Artemis-Stimmung zu kommen. Jahrelang hatte ich über schwarze Madonnen und ihr Geheimnis gearbeitet. Aber erst 2013 hat mir Edith Hellenbrand-Neumann in Trier nicht nur von der schwarzen Artemis erzählt, sondern mir auch Bilder von ihr gezeigt, bevor wir an einer Feier zu Maria Himmelfahrt an der Schwankweiler Klause einer schwarzen Madonna unsere Aufwartung machten. Und wie freudig überrumpelt war ich, als ich wenige Wochen danach in London im versponnenen, verrückten Museum von Sir John Soane in einer engen, nur düster erleuchteten Galerie unvermittelt vor einer fast lebensgroßen schwarzen Artemis stand. Geheimnisvoll, magisch, irritierend und faszinierend. Hell der in helle, reich verzierte Gewänder gehüllte Leib, dunkel das Gesicht und die Hände, die sie mir entgegenstreckte. Dunkel auch ihre Fußspitzen, die unter dem Gewand hervorlugten. Wie angewurzelt blieb ich vor dieser Erscheinung stehen. Das war nicht die klassisch schlanke Jägerin mit Hirsch und Hund, die gerade nach einem Pfeil greift. Das war eine ältere, archaischere Artemis. Was war denn überhaupt vor der uns allen bekannten Jägerin aus den griechischen Sagen? Die klassische Archäologin Erika Simon gibt eine deutliche Antwort. Die Göttin stammt in ihrer mannigfaltigen Vorläuferinnen aus fernsten, fernen Zeiten der Vorzeit, der prähistorische Zeit der Jäger und Sammler, aus der sie ihr schweifendes Wesen und Verbundenheit mit den Tieren mitbrachte. Und warum sehen wir sie bei Sir John Soane, diese Artemis-Figur, die es auch in helleren Fassungen gibt, als schwarze Gestalt? Wobei wir zudem heute dank Ausgrabungen wissen, die allerälteste Artemis von Ephesus war sogar vollständig aus einem schwarzen Meteoriten herausgemeißelt worden. Die schwarze Artemis offenbart sich wie die schwarzen Madonnen, die wir von Maria Einsiedeln bis Altötting bis nach Tschoschenau kennen und die in unzähligen Variationen in der Auvergne zu finden sind, mit ihrer schwarzen Farbe als die Göttin der Erde, der Fruchtbarkeit, des Humus, aus der Faulung und Umwandlung aller Stoffe, als tragende und nährende Basis für das Wachstum aller Samen und Keime entstanden ist. Die Mutter Erde schlechthin. Kein Wunder, bedeuten die matriarchalen Farben Weiß, Rot, Schwarz immer auch Humus, Menstruationsblut und Muttermilch. Tja, das nur mal als kleines Appetithäppchen und jetzt geht's weiter.
Nicht vergessen, den Podcast zu abonnieren. Und wenn ihr besonders großzügig seid, hinterlasst doch bitte eine Bewertung auf Apple Podcasts. Ein paar Sätze und 5 Sterne wären fantastisch, damit auch andere im Podcast-Dschungel diesen Kanal finden können.
Ich spreche jetzt mit Carmen von Cosmic Inner Places über ihre Reise nach Ephesus und ihre Reise zu der Göttin und auch ihre eigene Reise zu sich selbst. Es wird spannend, es wird aufregend, es wird so lang, dass ich jetzt direkt mal rein starte und aufgenommen ist das Ganze wieder einmal über Zoom und ich gehe jetzt ganz fest davon aus, dass es bald dazu auch eine YouTube-Folge geben wird. Einfach mal reinschauen auf meinen Kanal. Einige Folgen stelle ich dort nämlich online. Also, ich wünsche euch jetzt ganz viel Inspiration mit Artemis von Ephesus. Oh, Carmen, ach, schön, dass es geklappt hat, Carmen. Ich war gerade noch bei dir auf der Homepage, um nochmal genau durchzulesen. Aber das ist dann echt immer so komplex, dass ich denke, es ist am besten, wenn du dich vielleicht kurz mal selber vorstellst.
Ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Carmen Dettendorfer. Ich bin Bewusstseinstrainerin und lebe im Chiemgau und wirke im Chiemgau, aber nicht nur da, sondern auch weltweit. Also, habe entsprechend auch Reisen im Angebot, Bewusstseinsreisen, zu denen ich die Menschen einlade, mitzugehen an Orte und Plätze, um zu sehen, was der Mensch alles geschaffen und erschaffen hat. Und über diesen Spiegel im Außen sich selbst zu erkennen. Und da hat jeder Mensch natürlich unterschiedliche Resonanzfelder. Und ja, da ist es eben ein unglaublich buntes Potpourri, was sich dann da immer in diesen Gruppen auch zusammenstellt. Und da schöpfen wir dann aus der Fülle. Ja.
Das ist interessant. Aber erzähl mal noch etwas zu dir. Wie bist du dazu gekommen? Vielleicht so ein paar biografische Stationen. Okay.
Ja, sehr gerne.
Wie du gekommen bist und wer, weil ich habe gesehen, du hast angefangen, du warst auch Fotografin, hast in den Medien und in der Mode gearbeitet, im Lifestyle-Bereich und bist dann so langsam Schritt für Schritt, hast du dich dann nochmal in einen ganz anderen Bereich vorgearbeitet.
Genau, also der Ursprung tatsächlich, ich bin ein Kind von 2 Nationen. Meine Mutter ist Türkin und mein Vater war Bayer. Und da war schon immer so diese Verbindung, diese Brücke, die in mir gesprochen hat. Auch diese 2 Kontinente, die 2 Kulturen in mir auch zu verbinden. Und diesbezüglich war immer so eine Beobachtungsgabe auch da. Und ich habe die Welt immer aus anderen Augen betrachtet, in der Fotografie dann später, das war dann eben das Zweidimensionale, da hat das Ganze dann so eine Ebene bekommen, in der ich das auch wirklich bildlich festhalten konnte. Und mit der Zeit hat sich da auch mein Leben verändert. Irgendwann bin ich Mutter geworden und wie das dann so ist, als Mutter bekommt man natürlich ganz andere Einblicke und Perspektiven und dann verändern sich auch so ein paar, ja, ich sag jetzt mal, jugendliche, vielleicht auch leichtsinnige, naive Ansichten, die man so hatte. Und auf einmal erkennt man so wirkliche Werte und Prinzipien, für die man dann auch einstehen möchte. Und da ist so dieser Weg immer stärker geworden, auch noch mehr in diese Authentizität zu gehen. Und ja, das Bewusstsein hat mich schon immer begleitet. Also ich habe früher auch eine Plattform gehabt, in der ich für diese, wie würde ich das jetzt mal im Nachgang noch betrachten, es ging um die Prävention, ganzheitliche Prävention, was kann der Mensch alles tun, um in seine Ganzheit zu kommen, um heil zu sein, heil zu werden, gesund zu sein, genau. Und der Bereich, der hat sich dann mit der Zeit immer weiter, ja, ausgeweitet.
Eine Frage, gab es da einen Wendepunkt? Gab es eine Krankheit oder irgendein Ereignis oder war das etwas, was schon immer da war und wo jetzt Raum war, daran näher, so näher?
Ah, du suchst.
Nee, ich frage nur manchmal, weil man, also es ist ja oft so, ja, das ist dann so Wendepunkt. Bei mir, ich kann da jetzt sagen, ich will jetzt gar nicht über mich erzählen,
Wendepunkt.
Ah, ja.
Also es war durch die Branche, sage ich jetzt mal, war ich ja immer weit gefächert und viel unterwegs. Und da war es natürlich auch gang und gäbe, dass man sich auch in bestimmten Feldern zeigen sollte, um da auch Kontakte zu knüpfen. Und da kommt man natürlich auch mit anderen Szenen in Verbindung. Und wie es Schicksal dann so oftmals ist, gell, da kam ich dann eben auch in eine Begegnung. Das war eine nicht so erfreuliche, auch wenn ich jetzt so im Nachgang ja, sagen kann, es war im Grunde so eine Schicksalsfügung, dass ich so in meine Kraft da gehen darf. Fakt war, ich habe tatsächlich, es war mein Geburtstag und ich war auf einem Konzert und an diesem Konzert bin ich dann einem Menschen begegnet, der gewalttätig wurde. Und ich habe an diesem Abend tatsächlich eine Nahtoderfahrung gehabt. Also es war nicht sehr schön. Und in dem Moment ist aber wirklich, als ich, also man kann sich das so vorstellen, ich lag da und ich war ausgetreten aus meinem Körper und habe so gemerkt, so nee, also an der Stelle für so jemanden höre ich mein Leben nicht auf zu leben und ich habe noch ganz andere Dinge zu bewältigen. Da gibt es noch viel mehr, was zu tun ist. Und ich habe eine ganz andere Bestimmung. Hier ist noch nicht das Ende. Und dann war das wirklich wie so, ich sag jetzt mal, wie in so Geschichten oder in einem Comic oder wie auch immer. Ich bin dann so richtig so wieder reingeflogen in meinen Körper hinein und bin dann aufgestanden und in dem Moment hat so ein richtiger Switch stattgefunden. Das hat dann natürlich noch ein bisschen gedauert. Wir sind ja Körper, Seele, Geist. An der Stelle durfte das Ganze erstmal verarbeitet werden und integriert werden, bis es dann wirklich Klick gemacht hat, was da überhaupt geschehen war. Und aber das war tatsächlich dieser Initiationspunkt, an dem sich die, ja, mein Leben verändert hat.
Okay.
Und kurze Zeit darauf, wie das dann so ist, ich habe dann keine Vergeltung gehabt, sondern ich bin in meine tiefe innere Selbstbegegnung gegangen und habe mich da so gefragt, was ist da geschehen? Ja, wie kann das passieren, dass so etwas an meinem Geburtstag stattfindet, wo ich in voller Freude, in Lebensfreude bin, an nichts Böses denke? Was war da diese größere Bestimmung dahinter? Und was habe ich aber bedient an dem ganzen System? Ja, also wo habe ich so meinen Anteil auch mit beigetragen? Und das war ganz interessant, weil ich da wirklich in so eine tiefe innere Reflexion gegangen bin und mir dann auch Notizen dazu gemacht habe. Und dann kam ich an diesen einen Punkt, an dem ich dann ganz klipp und klar gesagt habe, okay, in meinem Leben möchte ich nicht mehr. Das verabschiede ich aus meinem Leben. Das sind alte Strukturen und das hole ich mir herein. Und kurze Zeit darauf später habe ich meinen Mann kennengelernt. Und wie das dann so ist, also wenn man so ein Statement für sich hat, ein Standing für sich hat, eine Klarheit, dann gehen bam, Türen auf und dann passiert das eine mit dem anderen. Und ruckzuck wurde ich schwanger. 9 Monate später war dann das Kind da und das war das nächste Wunder, weil es hat immer geheißen, ich kann keine Kinder kriegen.
Wahnsinn, also, was?
War echt,
Wahnsinn, Wahnsinn.
Also damit hat das Leben einen kompletten Switch bekommen und das war natürlich dann auch so dieser Magic Point, sich da immer tiefer hinein zu begeben, in diese Fügung, in diese göttliche Fügung, möchte man sagen.
Ja. Und das war etwas, was du von dir heraus gemacht hast, wo du gesagt hast, okay, ich will jetzt reflektieren, was war mein Anteil und ich möchte jetzt wieder die Kontrolle über mein Leben erhalten. Das war jetzt nicht, dass da jemand, irgendein Guru gekommen ist und sagt, wir machen jetzt das und das, sondern das ist jetzt hier wirklich aus dem, wo du gemerkt hast, ich habe diese Kräfte, wenn ich bei mir bin und das war, ich drehe das Schrecklichste in etwas, in Anführungsstrichen, Positives, weil es einen Wendepunkt gab, an dem ich auf schmerzhafte Art und Weise eine Initiation erfahren habe und jetzt in die Tiefe gehe. Ja.
Und da gibt's noch eine, da gibt's dann tatsächlich noch eine Fortführung, weil da siehst du dann auch gleich, was eine Bewusstseinstrainerin ausmacht. Die geht dann wirklich auch in diese Details. Ich habe daneben über das Kind gemerkt, später, was es ausmacht, wie wir Menschen über unser Inneres, über unser Denken, über unsere Gefühle, Emotionen, aber auch Erfahrungen, wie wir da schon von Anbeginn Samen setzen. Da gab es eben auch so einen Moment, ich war in Köln auf einer Hochzeit von einem Freund, und auf der Rückfahrt von Köln, wir sind gerade am Irschenberg runtergefahren, ich saß am Steuer und es war schon spät, aber trotzdem auf einmal touchiert mich von hinten ein Auto und ich habe das Auto wieder gerade gelenkt und dachte mir so, was war denn das jetzt? Und gucke in den Rückspiegel und sehe, wie im Rückspiegel das Auto sich überschlägt und dachte mir so, um Gottes Willen, was war denn das? Also das war so ein, boah, wirklich aus dem Nichts heraus. Dann habe ich am Seitenrand angehalten, mein Mann hat auch geguckt, dann habe ich gesagt, du, wir müssen die Polizei anrufen. Haben wir auch getan, wir saßen die halbe Nacht dann auf der Station. Und dann sagt er dann tatsächlich noch, fragt der Polizist, ja, sind Sie schwanger? Und ich gucke ihn so an und sag so, nee. Und flüster noch meinem damaligen Freund, also wir waren da ja noch gar nicht verheiratet, sage ich dann noch so, nee, ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht. Was wäre denn wenn? Und genau, und dann, hin und her, auf jeden Fall, ich war dann tatsächlich schwanger, habe ich dann später herausgefunden.
Ach, interessant, und er hat einfach nur so gefragt, das hatte jetzt genau, keine medizinische
Indikation. Ich denke mal, dass das so Standardfragen sind, weil ja eben ein Unfall war und also um alle Faktoren abzuklären und. Jetzt ist Folgendes passiert. Kind kommt zur Welt, Kind wird größer, Kind kriegt dann Autos, Spielzeuge, ist ja ein Sohn, ne? Und dann hat sich aber herausgestellt, dieses Kind konnte nicht irgendwie so wie andere Kinder normal Auto fahren und die Autos schieben. Er hat immer Unfälle gemacht mit den zwei Autos. Also er hat immer die Autos crashen lassen. Und ich gucke mir das so an und denke mir so, was macht denn der da? Und erst als dann meine Mutter mich gefragt hat, hat sie gesagt, sag mal, dieses Kind, das spielt ja gar nicht normal, in Anführungsstrichen, sondern der macht immer Unfälle. Ja, habe ich dann gesagt, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Und in dem Moment hat es klack gemacht. Ich dachte, krass, ich war ja da schon schwanger, ich wusste das aber nicht. Aber wie subtil solche Energien in uns, wenn wir etwas ganz tief spüren, fühlen, ja, einen Schockmoment auch haben, den wir vielleicht in dem Moment auch gar nicht realisieren können, ja, was ist denn da jetzt vorgegangen? Es wird abgespeichert im Zellbewusstsein.
Vor allen Dingen im Mutterleib
ja, noch. Ja, genau.
Ja.
Und das trägt sich dann eben weiter an das Kind. Und während ich das dann eben erkannt habe, habe ich gedacht, wow, krass. Okay, und dann habe ich mich immer mehr mit dieser subtilen Geschichte beschäftigt. Was passiert da? Wie geht das ab? Ich habe dann noch mehr in der Tiefenpsychologie geforscht und. Ja, und damit ist ein Feld aufgegangen. Und das sind dann eben auch so diese Themen, die Kinder dann einem mitgeben, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, also alles, was ich irgendwie erlebt habe, möchte ich klären und reinigen, denn es wirkt sich ja immer auch auf die Kinder aus, aber nicht nur auf die, sondern auch auf die nächsten Generationen. Und im Schamanischen spricht man ja auch, dass es ja nicht nur die 7 Generationen vorwärts sind, sondern auch rückwärts. Und da ist bei mir dann auch so ein Punkt losgegangen, wo ich gemerkt habe, okay, wenn das in verschiedene Generationen wirkt, wenn ich jetzt wiederum ein Einflussfaktor aus einer Vergangenheit bin, ja, wo setze ich an? Wo fange ich an?
Ja.
Also, das hat mich so in diese Mitte gebracht, immer bei mir in meinem Wesenskern anzudocken.
Ne? Total spannend. Ich würde da ja gern noch tiefer gehen, aber das wäre dann ein anderes Thema. Das, weil ich will ja den Bogen spannen zu den Göttinnen. Ja.
Ja.
Aber im Grunde genommen ist das ja auch etwas, um da jetzt irgendwie so einen kleinen Zusammenhang zu kriegen, weil wir, wenn wir über Göttin sprechen, da denken viele, die jetzt, oder manche Menschen denken darüber, das ist ja wie Gott nur dann mit dem Kleid, ja, oder so. Und das ist im Grunde, ja, ne, und es ist ja im Grunde genommen, wenn man sich mit den alten Ritualen befasst, kommt da ganz viel zu tragen, was einem zurück zu sich selbst, diese Selbsterkenntnis, dieses sich selber erfahren, das ist ein komplett anderes, das ist eine komplett andere Vorstellung von Göttlichkeit. Das ist wirklich dieses sich selber als etwas Göttliches zu erfahren, wer wir früher einmal waren. Und die Ahnen haben da immer eine Rolle gespielt, egal in welcher Kultur. Selbst auch, ich war auch sehr verwundert, als ich mich mit Frau Holle beschäftigt habe. Was ist da, also diese alte Göttin aus unseren Breitengraden, was ist da für, wie viele Rituale damit zu tun haben, nicht nur für Frau Holle da einen Tisch zu decken an bestimmten Feiertagen, sondern auch für die Urahnen das zu machen, genauso wie die das in Mexiko machen an diesen großen Allerheiligenfesten. Das ist etwas, was im Ursprung alle Menschen gemacht haben. Oder hier haben wir die rheinischen Matronen, die ich ja sehr liebe, die ja in 3 Generationen stehen als Einheit, diese dreifache Göttin. Das finde ich,
genau.
Ne? Und das ist halt wirklich spannend. Und dann deswegen, um da jetzt mal so einen Bogen zu spannen, weil du machst diese Reisen Und ich habe jetzt schon, also es gibt so einige Anbieter, die diese Reisen an diese alten Tempel anbieten. Und als ich mich mit dir unterhalten habe und du mir erzählt hast, was ihr macht, um zum Tempel von Ephesus zum Beispiel zu fahren, da war ich in Gedanken dabei, alle meine Ersparnisse zu plündern. Ja, so, habe ich gedacht, so, oh mein Gott. Obwohl das ja auch, ich meine, das kann man sich auch leisten. Ne? Das ist jetzt jetzt nicht, aber da im Sinne von, das war jetzt so nicht geplant in der typischen Urlaubsgasse. Das ist etwas, das macht man für sich. Das ist jetzt nicht der Urlaub, den du mit Kindern machst und dann guckst du irgendwie. Ne? Das ist etwas, wo man sich selber etwas richtig Gutes tut. Als du mir davon erzählt hast, da war ich doch, wo, da habe ich schwer angetan. Deswegen würde ich dich bitten, doch mal ganz kurz erzählen, weil ich würde gerne mal, du bietest ja verschiedene Reisen an. Auch Ägypten ist schon, aber das ist eine eigene Folge wert. Aber, ne, aber ich will mal, weil ich habe ja auch schon mal so eine Podcast-Folge über Artemis gemacht und in Ephesus, also das ist heute Seldschuk, ne? Dieses der Ort. Oder wo ist der?
Genau, also das Artemision selber, das ist am Ayasoro-Hügel und das ist in der Ort zum Ort Seldschuk gehörend und das ist nahe bei Ephesus. Im Grunde gehört das aber zusammen. Wir können das gar nicht voneinander trennen. Denn das, was an dem Tempel, also was den Tempel verkörpert hat, das wurde in Ephesus gelebt. Und du musst dir das so vorstellen, jede Kultstätte war immer etwas separiert von dem eigentlichen profanen Leben, sag ich mal. Also das eine ist das Leben als solches und das andere ist das Heiligtum, zu dem man hinpilgert, zu dem man sich auf den Weg macht, so wie wir uns auf den Weg zu uns selber machen, um uns irgendwo zu erkennen. Und deswegen waren diese Tempelanlagen nicht nur beim Artemision, sondern auch alle anderen Kultstätten sind immer etwas abseits des eigentlichen Lebensbereiches. Und ja, du hast vorhin auch diese Dreigestaltigkeit erwähnt. Das ist genau das, worum es geht. Denn all diese Kulturen haben diese Verbindung in dieser Naturverbundenheit, in diesem zyklischen, aber auch in dem polaren. Das ist so dieser Ursprung dessen, was auch diese ganze matriarchale Urstruktur, sag ich jetzt mal, ausmacht. Das bedeutet, wenn wir da mal so ein bisschen tiefer hineinspüren, jeder Mensch war aus diesen archaischen Begebenheiten heraus ja in dieser tiefen Demut und Ehrfurcht von Mutter Natur. Denn sie hat das Leben geschenkt und sie hat es aber auch wieder genommen. Ja? Und da war es natürlich auch gang und gäbe, dass man das Ganze dann auch angebetet hat. Erstens mal in dieser, ja, in dieser Verehrung für das Leben selbst, in dieser Dankbarkeit, in dieser tiefen, tiefen Verneigung und gleichzeitig aber auch in diesem Wissen, es könnte jeden Tag wieder enden, ja. Oder ich könnte vielleicht nichts zu essen haben oder die Ernte fällt aus oder wie auch immer, ne? Oder Wasserfluten oder was auch immer, ja. Also da sprechen ja Naturgewalten in dieser Zeit noch mit, wo dieses ganze Matriarchat entstanden ist. Und das ist so ein bisschen auch so diese Basis zur Artemis. Denn sie ist diese Naturgöttin, diese Schutzgöttin für das Leben und gleichzeitig auch für den Tod. Und
Also,
daraus.
um kurz reinzugreifen, also weil du erst eben von dem Artemisium gesprochen, das ist der Tempel der Göttin Artemis. Und Artemis
Richtig.
war die, kann man sagen, Stadtgöttin oder sowas? Oder ist das, oder war das etwas, was
Ja, das
an?
ist etwas diffiziler. Von der Artemis gibt es ja mehrere. Also es gibt
Hm.
tatsächlich die Artemis. Es gibt ja welche in Athen, Attika, das ist die Brauronia, die steht in dieser Bärenkraft. Dann gibt es die aus Milet. Milet wäre ja auch, sag ich jetzt mal, die Metropole geworden, wenn damals die Perser nicht angegriffen hätten. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber auf jeden Fall, da gibt es eben die Kitone, die Artemis von Kitone. Dann gibt es die, Entschuldigung, die Artemis Ephesia. Und das ist genau die von Ephesus ist. Das ist einerseits die Schutzgöttin dieses Ortes. Und gleichzeitig gibt es aber von ihr wiederum Abwandlungen, Differenzierungen. Nämlich gibt es in Ephesus die kleinere Version. Also du musst dir vorstellen, diese Artemis von Ephesus ist eine riesengroße Statue, 2 Meter hoch, noch mit einer hohen Stadtkrone am Kopf. Also da sieht man, das ist so die Schutzpatronin des Ortes. Und dann gibt es die Kleine. Die Kleine wird auch genannt als die Schöne und sie hat den Beinamen The Queen of Cosmos. Warum? Weil sie als einzige den Zodiac um ihren Hals, um ihr Dekolleté hat und damit wirklich diese Verkörperung von Verbindung des Kosmischen, von Himmel und Erde ist. Und auch diese Skulpturenform ist wie so ein, es läuft so trichterförmig zu, das heißt, sie empfängt von oben und initiiert wirklich diese Kräfte in diese Erde, in dieses irdische Sein, in unsere Welt. Also eine ganz wunderbare Göttin.
Wenn du gerade dabei bist, diese Statue zu beschreiben, kannst du noch etwas zu der Symbolik sagen? Weil wir haben diese, das ist die Statue auch mit den vielen entweder Brüsten oder Eier oder das streiten ja sich ja irgendwie die Experten. Ja. Mich würde deine Perspektive, die Perspektive ja darauf interessieren. Und wenn ich mich recht entsinne, da sind auch Tiere eingraviert, weil sie ist ja auch diese Göttin der Jagd, Natur, Freiheit, Jungfrau. Also das würde mich interessieren, wie das, wie alle ihre Attribute und für das, was sie steht, ja, in die Skulptur integriert ist. Ich meine, das kann auch jeder nochmal nachholen. Ich kann das nur empfehlen, weil das ist eine Göttin-Statue, die man so nicht alle, wo man nicht direkt dran denkt, wenn man denkt, oh, die Statue einer Göttin, ja, wo man irgendwie an sowas drapiertes, ätherisches da ist sowas. Man denkt sofort an, bei Göttin denken ja viele so, da ist eine Schönheit in der Muschel. Aber erzähl mir, ja, ist, ne? Also Schönheit aus der Muschel, kleine Engelchen fliegen herum, ja?
So, ja, ja, nein, da ist Artemis ist eben völlig was anderes. Sie ist wirklich, sie hat eine absolut statische, einen statischen Stand, also sie ist eher, wirkt unbewegt. Das, was sie um sich herum hat, ist wie ein Mantel, wie eine Hülle, die ihren, also man sieht, deswegen haben auch, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, man sieht ja in den alten Skulpturen ihren Kopf, ihre Hände und ihre Füße jeweils in einem anderen Material. Das sind meistens entweder Marmor oder Holz oder, ja, und alles andere ist dann wiederum eine andere Schicht. Das war früher, ich muss dir vorstellen, die erste Figur war aus Holz und die war umkleidet, ummantelt, umhüllt von Silber und Gold und Edelsteinen. Ja, das sind unsere Schichten, unsere Hüllen, die wir als Mensch mitbringen. Und ach, in dem Ganzen drinnen ist der Wesenskern.
Ja? Das muss man erstmal sacken lassen. Bitte ja, kurz einatmen und ausatmen, ja?
Genau.
So spannend.
Und jetzt ja, zu diesen Tieren, also ich gehe jetzt extra nicht gleich auf die Brüste ein, sondern wirklich die Tiere. Sie hat zum Beispiel, das wird auch nicht gesehen, sie hat an ihren Armen, die Arme sind ziemlich rechtwinklig angeordnet. Und auf ihren Oberarmen sind Löwen. Diese Löwen haben wir in allen alten matriarchalen Symboliken schon. Zum Beispiel auch bei der Muttergöttin von Çatalhöyük. Die ist ja auch, die hat auch ihre zwei Löwen an ihrem Thron nebendran. Das sind diese irdischen Lebenskräfte. Ja, aber auch gleichzeitig diese Lebenskampf, ja, diese Vitalität, aber auch gleichzeitig, was auch mit einem Kampf verbunden ist, ja, dieser innere Überlebenskampf, der dann auch in unserem archaischen Sein ja uns ausmacht, ja, unser innerstes Bestreben ist ja immer irgendwie zu überleben. Ja.
Und ist es auch... Also ich grätsche, das ist ja mein Markenzeichen, ich unterbreche gerne meine Gäste. Ja. Ist es auch, deswegen kurze Frage, weil wir haben genau diese Löwen auch bei Inanna, ist es vielleicht auch diese Mischung aus gefährliches Raubtier und gleichzeitig diese extrem liebevolle Mutter auch, die man hat mit ihren Jungen, was man ja beides sieht, was einen wirklich tief berührt, wenn man die Löwin mit ihren Jungen sieht, dann ist es so ja etwas, da geht einem das Herz auf, fast noch mehr bei, ja gut, Tierbabys sind immer der Hit, ja, aber bei Löwen mit ihren Babys, da ist irgendwie nochmal was ganz anderes und gleichzeitig ist da ist etwas so, okay, leg dich nicht mit der Mutti an, sonst
genau. Sonst war's. Und da haben wir genau, und das geht dann eben, das führt eben zurück zu dieser Dreigestaltigkeit. Und dann haben wir eben auch tatsächlich auf dieser Symbolik in ihrem Gewand, in ihrer Gewandung. Denn alle Tiere sind dreimal angeordnet. Wir haben vorne, Seite, Seite. Und das spricht einmal eben für diese drei Welten, für das, was war, was ist und was sein wird.
Wie bei den Matronen, wie bei den Nornen. Ja, diese
wie bei den Nornen, genau. Ja. Und gleichzeitig eben aber auch für diese Welten von Körper, Geist und Seele. Ja, also für alle unsere Ganzheitlichkeit. Also sie spannt wirklich einen Kompass in alle Dimensionen auf. Nicht nur Nord, Ost, Süd, West, sondern wirklich in alle Multiversen. Und das ist das Besondere an ihr, weil sie, obwohl sie total statisch wirkt, sie eine ganz andere Einflusskraft hat. Und jetzt pass auf, jetzt kommen wir nochmal zu den Löwen und zu den Armen. Ihre Arme sind rechtwinklig angelegt. Ich zeige dir das jetzt mal hier oben.
Ja, genau.
Und das schaut ziemlich steif aus. Aber es hat verschiedene Bewandtnis damit. Sie zeigt einerseits, wenn wir in unserer Achse sind, also diese Axis Mundi, diese Verbindung von Himmel und Erde, wenn wir diese verbindende Line sind, dann haben wir verbunden mit der Natur, mit den Elementarwesen, mit den Elementarkräften, haben wir die Schöpferkraft, es in diese Welt zu leiten. Und das liegt in unserer Hand. Und deswegen hat sie hier die Vitalkräfte, auch des Löwen, die sie darin bestärken, diese Kraft in diese Welt hineinzugeben. Und was jetzt passiert ist, sie haben damals diese Arme, diese Hände, die vorne weg waren, wurden umwickelt mit Bändern und mit Ähren, damit diese Kraft, dieses Schicksal, was in unseren Händen liegt, gewoben wird.
Also zu einer Acht.
Genau.
Oder haben Sie es zu so einem O gebunden oder zu einer Acht gebunden?
Naja, gut, das weiß ich jetzt nicht, wie viele Traditionen das wie gemacht haben.
Aber das ist ja auch, dieses Unendlichkeitssymbol ist ja genau. Da auch, das haben wir ja genau. Auch ganz oft.
Aber das haben wir bei ihr eben, weil sie eben diese Weltenverbindende ist. Und das ist eben eine wundervolle Symbolik dessen, wie wir dieses Göttliche verkörpern können und wie wir dieses Göttliche in diese Welt bringen können und leben können.
Ja? Das ist so spannend.
Und dafür ist sie die Symbolträgerin.
Ich habe ja dadurch, dass ich mich da auch mit den Göttinnen sehr intensiv befasst habe, ist mir natürlich auch aufgefallen, dass die nicht mit übereinander geschlagenen Beinen da sitzen, sondern wirklich gerade ausgerichtet und parallel die Knie und mit beiden Füßen auf dem Boden und dass das auch einen Sinn und Zweck hat und dass es nicht kein Zufall ist. Und ich versuche mich im Alltag daran zu erinnern, dass ich das auch mache, besonders in Gesprächen oder wenn ich eingeladen bin oder irgendwo sitze und ich merke, dass mir das wirklich schwer fällt, ja, weil man so konditioniert ist irgendwie in so einer sexy Haltung.
Lady Pose.
Ja, Lady Pose, ja. Es ist nicht unbedingt immer vorteilhaft, aber es ist, das stimmt total. Ich kann das total nachvollziehen, was du da beschreibst. Und dann auch noch, dann unterstützt auch durch diese Arme. Das ist sehr, sehr spannend.
Ja, und es geht ja nicht um dieses, wie wir es nach außen tatsächlich, dass wir nach außen steif sind, sondern dass wir in uns diese Achse haben, dass wir in uns diese innere Aufrichtigkeit haben, auch zu uns selbst, ja, dass wir uns da nicht irgendetwas vormachen, dass wir uns nicht in irgendein, was weiß ich, Performance-Posing oder was auch immer, dafür gibt es ja dann, ich sage jetzt mal, die Stage, auf der man das dann leben kann und sich da aufhängen kann, aber dass wir in unserem wirklichen, wahrhaftigen Leben unsere innere Wahrheit aufrichtig auch präsentieren, ja. Und das darf natürlich auch bewegt sein, wenn das unsere Wahrheit ist. Ja,
ja gut, wer tanzt, das ist natürlich dann so in dem Tanz und der Ekstase. Und ich kann, also mich, du musst mir jetzt natürlich noch zu Ende erzählen, die Symbolik der Artemis, weil ich will noch auf die Brüste aufkommen. Das will ich jetzt wissen, was es damit auf sich hat. Ja?
Ja, also es wird ja immer wieder suggeriert, dass das Brüste seien. So, wenn das Brüste wären, dann kann ich da nur argumentieren, ich gehe ja nicht so gerne in Diskussionen oder Argumentationen, sondern einfach nur an diese Bewusstwerdung. Wenn es sich um Brüste handeln würde, dann wäre da ja, ich sag jetzt mal, der Brustnippel da. Ja, also wenn es um dieses Prinzip des Nährenden, Säugenden wäre, dann würde ja darauf auch der Fokus gerichtet werden. Ist es aber nicht. So, dann gehen wir weiter. Dann haben wir ja so ein bisschen so diese Betrachtungsweise der Stierhoden. Ja, jetzt kann man da gucken. Jetzt spricht ja da so dieses alte Minoische so ein bisschen vielleicht durch. Der Stier steht ja eben auch für diese Lebenskraft. Ja, Wenn wir so im Tierkreiszeichen gucken, ist er der Zweite. Also wir haben ja erst den Widder, der initiiert, und dann folgt ja dann alsbald der Stier, der für diese Fülle steht, diese Lebenskraft, aber auch für die Schönheit, das Leben selber in seinem Reichtum. Ja? Und gleichzeitig hat er aber auch diese Vitalkräfte mit dem ganzen Blut und dem Fleisch und. Und diese Kraft des Stieres oder im Weiblichen, wenn wir dann die Kuh anschauen, sehen wir ja auch darin wiederum diese Heiligkeit. Ja, die sehen wir in Form der Gebärmutter. Die findet sich wieder bei der Hathor und. Also wir haben überall Analogien, die aufdriften. Also insofern kann man dieses, ich sag jetzt mal vielleicht 2D betrachtete Stierhoden-Exemplar etwas weiten in seiner tieferen Bedeutung. Jetzt gibt es eine weitere Variante, wo man sagt, ah, es waren die Bieneneier. Ja, warum? Wie kommt man darauf, dass man auf die Bieneneier kommt? Sie schauen zwar so aus, in der Form, so lassen sie anmuten. Die Artemis stand ja auch für dieses Wissen der Bienen. Ihre Priesterinnen wurden Melisse genannt. Und darauf bezogen war ja auch die Münzprägung, die ja auch in Ephesus stattfand, auch im Artemision. Die hatten auch eine eigene Münzprägung. Darauf gehen übrigens die ältesten Münzen der Welt, der Menschheitsgeschichte zurück. Aber zurück. Und da war eben auch als Symbol die Biene. Und das war ihr Statussymbol. Diese Biene, die für den Bienen auch stand, die Gesellschaft, der Verbund, das Miteinander. Und wenn wir da jetzt reingehen in die heilige Geometrie, dann haben wir eben das Hexagon, die Wabenstruktur der Bienen, die einen Verbund, ein Miteinander ermöglichen. Das ist bei einem Pentagon gar nicht möglich, bei einem Pentagramm. Weil wenn du versuchen würdest, ein Pentagramm direkt als Fläche aneinanderlegen zu wollen, dann würde das auseinanderdriften wie eine Spirale. Das sind unsere galaktischen Energien. Also, du siehst, ich komme von einem ins andere. Also, die Welt ist analog so riesig aufgefächert. Es ist so spannend. Und dann zu gucken, wie ist das eine mit dem anderen verbunden? Was passiert, wenn wir Pentagon mit Hexagon verbinden? Was entstehen da für Magien?
Das ist spannend. Aber was ich eben ganz am Anfang auch noch sagen wollte, einfach nur mal so als Einschub, es liegt ja in der heutigen Türkei. Und wir denken ja bei Artemis oft eher an eine griechische Göttin. Aber wie geht man denn in der türkischen Kultur damit um, dass es bei Ihnen eigentlich doch dort, dass es so ein ganz wichtiger Göttinnentempel sich dort befindet? Weil das ist also, ja irgendwie auch, ich habe immer das Gefühl, das ist halt sehr, die Religion ist auch eher Identität, ja.
Ja, und das ist jetzt natürlich, da musst du jetzt verschiedene Sachen in Betracht ziehen. Jetzt haben wir in der Türkei den Islam. Ja, also der Islam ist ja wie das Christentum oder das Judentum weit weg von irgendwelchen matriarchalen Betrachtungsweisen. Ja? Und was ja damals eben auch passiert ist, direkt an der Stätte, ist mit dem Sturz der Artemis über das einführende Christentum in das Europäische hinein, in unsere westliche Welt hinein. Mit dem Sturz der Artemis wurde tatsächlich das Patriarchat offiziell eingeläutet. Ja,
wirklich?
Also das ist ein markanter Punkt in der Menschheitsgeschichte. Und was damit eben passiert ist, sie haben damit diesen Ein-Gott-Glauben, den Monotheismus, dieser allmächtige Gott, der eine, männliche, wie auch immer, Gottvater, wie er genannt wird, der wurde ja dann an die oberste Spitze gesetzt. Und was nun passiert ist, und deswegen waren die Epheser so ein besonderes Volk, die haben das erstmal gar nicht mit sich machen lassen wollen. Die haben ja geschrieben, lang lebe Artemis und unsere Artemis. Ja, also da war ja ein Aufruhr. Du musst dir vorstellen, Ephesus war eine Metropole direkt am Meer, wo weltweit, also zumindest vom Mittelmeer, aber auch von dem Einflussgebiet aus dem Atlantik, kamen da Strömungen herein. Und es war ein Marktplatz, ein Austauschplatz, politisch, handwerklich, finanzieller Art, also tatsächlich Warenaustausch und. Da sind Kulturen miteinander verschmolzen, begegnet. Da ist so richtig ein Melting Pot gewesen. So, und jetzt kommt eine Kultur oder eine Strömung daher. Und die sagt, hey, stopp mal, die Frau muss weg vom Sockel, wird vom Sockel gestoßen und jetzt kommt hier der Gott. Das hat natürlich etwas bewegt, weil das waren ja tausende an Jahren, wo die Menschen an diese Muttergöttin, nicht nur an Artemis, aber an diese kosmische Mutterkraft geglaubt haben. Ja? Und auf einmal kommen die daher und sagen, nö. Ist nicht so. Wir haben jetzt einen anderen im Programm. Ne?
Das ging natürlich nur mit Gewalt. Ja, klar.
Genau, das war eine totale Gewalt. Und dann war es ja so, dass sie eben geglaubt haben, damit kommen sie durch. Jetzt haben sie aber ein paar Jahre später entdeckt, es waren, glaube ich, so 500 Jahre später, im Jahr von 431 im Konzil von Ephesus, wurde dann an der Marienkirche offiziell Maria als Mutter Gottes auserkoren und verkündet. Ja, das heißt, es war ein Wechsel, es war ein Staffellauf sozusagen. Artemis wurde vom Sockel gestoßen und Maria wurde von den Männern draufgesetzt. Ja, also so mal ganz platt dargestellt.
Also einfach nur noch mal zum Verständnis: Es gab ein extra Konzil, weil man gesehen hat, okay, das Volk verlangt da doch nach einer weiblichen Gottheit. Wir müssen uns irgendwas ausdenken, aber die Artemis kriegen sie auf jeden Fall nicht zurück. Wir gucken mal, wen wir noch in der Bibel haben. Genau. Moment mal, die können wir nicht nehmen. Ja, die vielleicht schon. Und die, was ist mit Maria? Alles klar, aber so ein bisschen. Wir müssen so ein bisschen keusch umschreiben, als Gefäß Gottes so ungefähr, und dann kann es losgehen.
Ja? Wir müssen sie noch mal ein bisschen pimpen und stylen und dann kann sie raus auf die Bühne. Genau, und so war das. Ja? Also tatsächlich mal banalen Worten.
Ja, aber so war es wirklich. Es wurde 500 nach Christus wurde das entschieden in einem speziellen Konzil. Da saßen sie da, ich kann es mir richtig vorstellen, wie sie da mit ihren spitzen Fischhüten da alle an einem Tisch saßen und gesagt haben, was machen wir denn? Die Heiden, die wollen ja nicht ablassen von ihrer Muttergöttin. Was machen wir denn jetzt? Wir können die ja nicht alle köpfen. Ja, so. Geniale Idee von hinten kam dann am Tisch. Ich habe eine super Idee, ja. Und dann gab es wahrscheinlich noch eine Diskussion, das können wir doch nicht machen, ja. Ich kann es mir richtig vorstellen, ja.
Und jetzt, um auf deine Frage zurückzukommen, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir auf der einen Seite eben das Christentum, das in diesem kleinen Asiatischen, wo ja auch, ich sag jetzt mal, viel griechische Kultur ansässig war, die dann da eingeführt worden ist. So, und dann kommt irgendwie wiederum ein paar 500 Jahre später die Geschichte von Mohammed und ich weiß nicht was. So, jetzt wird dieser Islam auch noch reingebracht, der ja, ich sag mal, wiederum einen anderen Geschichtsschreiber, nennen wir es mal so, einen anderen Geschichtsschreiber hatte, einen anderen Autor. So, und das ist mir dann eben aufgefallen, egal, auch wenn wir in der Mythologie gucken, es obliegt immer dem Autor, was danach in die Welt kommt. Und deswegen ist es so wichtig zu gucken, was sprechen wir oder was geben wir aus. Und da komme ich jetzt mal wieder zurück zu Artemis. Wir haben ja zwei Ohren, wir haben zwei Augen, wir haben zwei Nasenlöcher, aber wir haben nur einen Mund. Wir haben zwei Hände. Und wir haben zwei Füße, aber wir haben nur einen Mund. Das heißt, alles, was wir aufnehmen an Sinnen, darf erstmal durch uns durchfließen. Wir dürfen uns Gedanken darüber machen, verbunden von unserem Kopf, also von unserer Ratio, mit unserem Herzen. Wir dürfen da die Limniskarte, wenn es ist so, wenn man so möchte, bilden in uns, damit das, was wir dann aussprechen, so in der Qualität ist, denn das, was wir denken, formt das Wort. Und das Wort ist sozusagen der Vorbote unserer nächsten ausführenden Handlung und unseres nächsten Schrittes. Ja? Und genau an dieser Symbolik wird es uns vielleicht auch ansichtig, warum sie eigentlich erst einmal total in dieser statischen Form ist, um wirklich alles aufnehmen zu können, in sich wirken zu lassen, ja, fließen zu lassen. Die Essenz davon Und jetzt kommen wir zu den Elementen. Die Quintessenz ist ja dann der Äther, das dann herauszugeben. Und wenn wir jetzt zum Beispiel bei Leonardo da Vinci gucken, in dieser Divina Geometria, das ist ja der vitruvianische Mensch, der da steht, und da sind ja die Arme ausgestreckt und die Beine ausgestreckt. Auf der einen Seite, das sind die vier Elemente, die in Bewegung sind. Und dann gibt es die eingeklappte Version, wo er dann eben gerade steht und in sich wiederum in dieser Form ist. Und dann die Quintessenz, das ist unser Kopf, rauslässt. Also indem das alles, was erst einmal in uns verdaut wurde, dann ausgesprochen werden darf, in die Welt gegeben werden darf.
Etwas, was uns für uns etwas ist, wo wir denken, ja, das ist ja so, aber dass da wie wichtig, was für eine Macht dahinter steht oder was da wirklich, was man damit in Gang setzt, man damit die Welt verändern kann, das wird einem erst bewusst, wenn man sich damit befasst. Ich habe vor Jahrzehnten, also das war also bestimmt vor 10, 15 Jahren, diesen Spruch gehört von Steve Jobs und aus irgendeinem Grund ist der mir hängen geblieben. Da hat er gesagt, the most important person in the room oder the most important person is the storyteller. Und dann habe ich gedacht, ja, das liegt daran, wer gut Geschichten erzählen kann, der ist irgendwie, der kann sich überall durchwursteln oder so. Ich habe es nicht verstanden, was er damit meint, ja. Aber wenn du erzählen kannst, du kannst die Geschichte, du kannst die Weltgeschichte neu ordnen, wenn du die entsprechende Geschichte dazu lieferst, die identitätsstiftend ist. Ja, und das sieht man auch in der Filmindustrie. Oder das ist wirklich etwas, woran das Denken anderer Menschen sich orientiert. Ja. Das fand ich schon, das sieht man anhand dieser Religion schon sehr stark. Aber nochmal zurück zu dieser Frage, wie geht man denn in der Türkei trotzdem jetzt damit um, dass dort so eine mächtige Göttin auch wiederentdeckt wird?
Und das ist eben so dieser Punkt. Es ist eben noch nicht in diesem Bewusstsein. Ja, also einerseits also jetzt von der Masse gesehen, andererseits haben sie schon auch entdeckt, dass die Artemis etwas Besonderes ist. Sie haben ihr eben auch ein eigenes Museum gewidmet, ja, wo sie auch tatsächlich diese Geschichte jetzt aufgearbeitet haben. Und das ist so genial, weil wenn du in diesem Museum reingehst, diese Geschichte folgst und dann rausgehst, du gehst wirklich mit Goosebumps, wirklich mit einer Gänsehaut raus, weil du sie spürst. Du spürst sie, wie sie durch dich spricht. Und es geht jedem so. Also es geht nicht nur mir so. Und also man merkt schon, einerseits gibt es derer, die da ein Bewusstsein hinlenken. Aber im Grand, sage ich jetzt mal, ist es noch nicht wirklich angekommen.
Es gibt eine Trendforscherin, die schon seit Jahrzehnten sehr, sehr große Reportagen herausbringt und Trendforschungsreportagen macht für große Marken, Gucci, Nike, Adidas. Ihre Reportagen sind, also da kostet auch mal so ein Trendforecast bei ihr, kann da ein paar hunderttausend Euro kosten. Die ist ja wirklich die Ikone, was das angeht. Mhm. Und sie heißt Lee Edelkort und sie wird immer so als Guru des Trendforecasts, also als ob sie die Zukunft voraussagen könnte. Ne? Mhm. Und ich habe mir das, weil ich selber als Trendforecasterin gearbeitet habe, ich habe ja Modedesign studiert und war dann lange Zeit selbstständig mit meinem Taschenunternehmen und mich hat Trendforecast immer interessiert und habe dann fürs Deutsche Modeinstitut die Trendforecast gemacht. Und natürlich war Lee Edelkort immer so etwas für mich wie so etwas so unerreicht, so eine, oh, das ist ja auch mal eine andere Dimension, das ist eine ganz andere Dimension. Und sie hat vor ein paar Jahren einen Trendforecast gemacht, der hieß Die Göttin kommt zurück. Mhm. Und da habe ich noch gedacht, ach toll, dass Lee Edelkort das jetzt für sich entdeckt hat. Ja. Und sie hat es jetzt vor ein paar Monaten nochmal gemacht. Sie hat gesagt, ich muss den Trendforecast nochmal herausbringen, weil er hat eine ganz wichtige Relevanz für uns als Menschen. Das ist nicht nur irgendein Trendforecast, es ist ganz wichtig, die Prinzipien der Göttin zu verstehen, weil das wird für die Zukunft ganz wichtig. Und dann habe ich natürlich diesen Forecast habe ich dann gebucht, habe mich dann da eingeloggt und dann sah man als erstes Cover diese Statue der Artemis. Ja? Es war wirklich toll. Ich meine,
Wow.
ich hätte mir natürlich gewünscht, sie wäre in dem Forecast so in diese Tiefe gegangen. Natürlich ging es mehr um Farben und Images und schöne Musik und die passenden Models zu und so ein bisschen in the mood zu kommen, ne? So, damit man so sich die Essenz und die passenden Sandalen dazu, ne? Ja, ist klar. Aber ich habe mal gedacht, ach, wie toll, dass das jetzt doch noch mal eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommt, ne?
Das sprichst du jetzt aber auch ganz was Interessantes an, weil nämlich, wo kommen wir, selbst wenn wir intuitiv die Dinge wahrnehmen oder vielleicht sogar das Wissen dazu haben, ja, wo ist der Mensch dann auch da in seiner Schöpferkraft, dass er die Dinge auch zum Teil vermarktet? Ja, und da sind wir wieder genau bei dieser Gratwanderung, ja, weil ich meine, Ephesus war ja auch für die Vermarktung damals bekannt, denn die ganzen Menschen, die haben ja auch von diesem Tourismus und von diesem Souvenirgeschäft gelebt, damals schon, ja, also die haben ja alle so Artemis-Förmchen, Figürchen und Figurinen geschnitzt und gemeißelt und jedem Touristen und jedem, der per Schiff da angekommen ist, sei es aus, was weiß ich, Libyen, Ägypten oder sonst wo,
Super
der jeder hat so
genial.
ein
Das ist
Figürchen bekommen,
genial.
ja,
Das ist genial.
und da
Ja.
muss ich eben sagen, eben auch da zu gucken, ja, was sind wir Menschen? Ja,
Ja,
und wo
ja,
fangen
ja.
wir an, irgendwie dem Ganzen einen Flow zu geben? Und wann kippt das Ganze aber? Ja, wann wird es dann zu einer Ausbeute oder zu einer Profitgier oder? Und das ist so diese Kunst, die wir ja in uns haben, tagtäglich mit uns immer in diesen wirklichen, authentischen Abgleich zu gehen. Ja, wir dürfen leben. Ja, wir dürfen in Glanz und Glamour und bewegt und Tanz. Und natürlich, das ist das Leben, Klang und Rhythmik und das ist das Leben, ne? Und wenn wir uns dem verweigern, dann haben wir irgendwas verpasst. Also dann sind
Ja, aber
wir
das ist uns,
ja fehl am
ich
Planeten.
glaube wirklich, aber das ist etwas, ich glaube, das ist auch wichtig herauszuarbeiten, denn ne, jetzt komme ich nochmal auf diesen Punkt zurück, was ist der Unterschied zwischen Gott und Göttin in dem Fall und dieses Lustvolle und das Ekstatische oder das Sexuelle und das auch das Künstlerische, dass das Teil auch von diesem Konzept Göttin auch ist, ja?
Vielleicht hilft es dir, wenn wir mal so ein bisschen so eine andere Denke reinbringen. Nämlich, wenn wir von Gott und Göttin sprechen, dann denken wir immer in zwei. Das Prinzip, was die Artemis zum Beispiel, die Artemis von Ephesus, eben gerade die Queen of Cosmos, die Kleine, die Schöne, verkörpert, ist eins. Die Einheit, die Verbundenheit. Ja. Und alles, was dann passiert ist, und das ist so ein bisschen, deswegen ist diese Artemis so eine Schwelle. Wenn wir da eben gucken, verschiedene Artemis-Skulpturen oder Regionen, die sie vergöttert haben und verehrt haben, gehen ja zurück auf die Kybele. Und die Kybele ist der Startschuss für diesen Geschlechterdualismus. Ja, also sie war, wenn, da gibt es ja so eine, auch da haben wir verschiedene Schreiber, ja, da kommen wir wieder zu dem Punkt. Je nachdem, welche Geschichte wir uns angucken, ich nehme jetzt einfach mal eine von diesen vielen unzähligen raus, weil die wurde wirklich verschiedenst interpretiert oder dargestellt. Und eine Geschichte davon ist eben, Zeus saß an einem Baum, fiel in einem Schlaf, in einen süßen Traum voller Erotik und träumte dort von einem Wesen, einem Hermaphroditen, der da sich selbst irgendwie, ne, verlustigt. So. Und während er in diesen süßen Träumen versunken war, tropfte sein Samen auf den Boden. Na. Dann ist er irgendwann aufgewacht, ist weggegangen und dann kam er irgendwann gezogen aus dieser Sehnsucht heraus an diesen erotischen Traum nochmal zurück an diesen Ort. Und während er an diesem Ort dann ankam, entdeckte er die Kreatur, die er geschöpft hatte und war ganz erschrocken. Ja, also diese in seinen Worten von, frag mich jetzt nicht, wer dieser Schreiber war, war es Plinius oder keine Ahnung. Auf jeden Fall war es dann so, dass er so erschrocken war über diesen Dämon, den er da geschaffen hat, diese unglaubliche Kreatur, dass er dann zu den anderen Göttern ist und mit denen beratschlagt hat. Und die haben dann beschlossen, ja, das geht nicht. Mann und Frau müssen immer voneinander getrennt sein. Und daraufhin wurde dieser Hermaphrodit entmannt, ja, und es entstanden dann Kybele und Attis. Also diese Geschichte, und davon gibt es, wie gesagt, verschiedenste Variationen, wo mal der eine, sag jetzt mal, in die Verantwortung mehr gebracht wird und mal der andere, und mal aus der Perspektive und mal aus der Position. Aber was sehen wir da? Diese Spaltung, diese Trennung der Einheit, das ist genau das, was dann eine neue Welt schafft. Und jetzt, da ist es vielleicht interessant zu betrachten, den Unterschied zwischen polar und dual. Also ich merke das immer wieder, wie mit diesen Begriffen draußen hantiert wird, ohne dass eigentlich vielleicht doch irgendwie ein tieferes Verständnis dafür ist. Das polare System oder das polare Prinzip beinhaltet beides. Ja, also als Bild nehme ich so gerne, damit man so eine Vorstellung davon hat, das Yin-Yang-Symbol. Ja, ja. Das ist so dieses Prinzip des Polaren. Es gibt kein Oben ohne ein Unten. Es gibt kein Hell ohne ein Dunkel. Gibt es nicht. Das eine bedingt das andere. Und damit sind beide wichtig für das Ganze. Ja? Für diesen einen Aspekt der Einheit. Das ist ein polares Prinzip. Wenn ich jetzt aber hergehe und sage, ich sage jetzt mal, entweder oder. Ja? Das eine ist das sowohl als auch. Beides hat eine Berechtigung und das andere ist dieses Entweder-Oder. Mhm. Und dieses Entweder-Oder-Prinzip, das schließt immer eins von beiden aus. Und damit kommen wir nicht in die Einheit.
Ja.
Und dieses Prinzip verkörpert eben die Artemis, unter anderem eben auch mit ihrem Zwillingsbruder Apollon. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema, ein anderes Feld. Und genau, und da sind wir in diesem, um jetzt nochmal auf dieses Göttinnenprinzip zurückzukommen, dieses Urgöttinnenprinzip ist nicht Frau, Mann. Es ist ein sich gebärendes, lebenserschaffendes Prinzip. Ja, also in diesem urkosmischen, wann war der Moment, wo alles entstanden ist? Wann ist dieser Geburtsmoment des Bewusstseins geworden? Wann war dieser Geburtsmoment elementarer Kräfte, die dann gewirkt haben, die dann eine Materie geformt haben? Ja, also unser Planet ist eine verdichtete Materie von elementaren Kräften.
Und darum, dass die Verkörperung als Göttin, weil in diesem Leib beide Geschlechter heranwachsen, würdest du es so interpretieren?
Naja, wir haben ja immer sowohl als auch. Wir haben einerseits dieses Lebendige, das, was wir in unserer irdischen Inkarnation, in unserer physischen Darstellung, ja, die wir in diese Welt bringen, das ist ja das, was ja Leben will, die Sinne, die das uns sinnlich erfahrbar machen möchten, damit wir das Leben als solches in ihrer Fülle und in ihrer Vielfalt auch wirklich erfassen, begreifen können. Dafür haben wir auch diese Manes, diese Hände, ja, damit wir es wirklich erfassen können. Und gleichzeitig aber auch der Geist, und das ist eher so dieses in sich erst einmal ruhende, ja, auch wenn der Geist bewegt ist, aber er tut ja erstmal nichts. Ja. Er ist ja erst einmal hier so in uns drinnen, ist noch nicht aktiv im Außen. Wir können Kraft unseres Bewusstseins, unseren Geist dahin lenken, dass wir das, was wir dann schöpfen wollen, auch entsprechend in die Welt bringen. Also das ist so ein Miteinander, ein fließender Übergang. Es ist kein Getrenntsein, es ist so ein Ineinanderfließen.
Das ist etwa, das ist dieses Göttin-Konzept, ist etwas, dass man das einfach nochmal ins Bewusstsein bringt, dass es etwas anderes ist, als zu sagen, so jetzt ist mal Schluss mit Vatergott, jetzt kommt Muttergöttin und das bedeutet die Frauen, ne?
Aber das wäre wieder das totale Kippen in das andere Extrem.
Genau, und damit kann man das ist wichtig, das zu verstehen, weil das auch oft so zu so einem Augenbrauen hochziehen, oh Göttin. Aber mich interessiert auch noch mal eine Sache. Weiß man denn oder hast du Informationen darüber, welchen Stellenwert die Frau in der Gesellschaft hatte, als Artemis im Zentrum stand, als Göttin? Hatte das auch Das weiß man nicht, ne?
Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich noch nie etwas gelesen, ganz ehrlich.
Also aber das ist ja auch ein Spiegel. Eine Religion ist ja auch immer ein Spiegel der Gesellschaft.
Ja.
Das würde mich schon interessieren. Ne?
Ja, aber da tatsächlich in den Schriften wird eine Frau so gut wie nirgends erwähnt. Also wenn, dann wird eine Frau eben als Göttin erwähnt. Aber so, ich sage jetzt mal, zumindest sind mir diese Schriften noch nicht so wirklich untergekommen. Bin ich auch dankbar, wenn da jemand einen Tipp hat, gerne her damit. Also da forsche ich gerne weiter. Aber es ist eine super interessante Frage, ja. Kann und, ich dir gerade an der Stelle nicht beantworten.
Und gibt es Informationen darüber, wie Rituale sie abgehalten wurden, was das für Rituale waren, so wie bei Eleusis oder dass man genau. Weiß, dass was waren das an Jahreskreisfest oder durch den Handel sind da wurden da Rituale gemacht und auch im Zuge dessen noch die zweite Frage, durften alle daran teilnehmen? Weil du sagst, das war ja ein internationaler Handelsplatz oder war das wirklich nur für die Leute, die dort ansässig waren?
Da gibt es Unterschiede. Also auch da muss man jetzt wirklich differenzieren. Es gibt Rituale, die waren wie in diesen heiligen Mysterienschulen. Also das sind ja auch Rituale, die aus alten Zeiten weitergegeben wurden. Sei es jetzt aus dem Altägyptischen oder noch weiter vorher Atlantis. Jetzt ist es aber so, es muss nicht unbedingt immer so gewesen sein, dass man vor Ort gewesen ist und dann irgendwo in einer Mysterienschule eine Initiierung bekommen hat, sondern wenn man wirklich in dieser, wenn du wirklich in dieser Verbindung stehst, fließt das Wissen zu dir. Ja, dann ist diese Essenz, die fließt zu einem zu. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass eben damals ja auch viele nach Ägypten gefahren sind, um dort zu lernen. Also sei es Pythagoras, viele Philosophen und. Also wir hatten ja da einen regen Studiengang im wahrsten Sinne des Wortes, die ja alle nach Ägypten gefahren sind, um dort eingeweiht zu werden, auch in die Mysterien. Und diese Mysterien hatten verschiedene Qualitäten. Und da sieht man zum Beispiel auch im Altägyptischen, das sind immer zwei Prinzipien, die verkörpert werden. Es ist immer ein Pharao und eine Göttin daneben. Es ist niemals einer alleine. Ja, da, wo dann ein Abbruch stattfindet, merkt man, dass schon ein Kampf sich ansichtig wird. Aber dieses Vereinte, das war eines der großen Mysterien. Was ist das Geheimnis dahinter? Und das wurde natürlich genommen, um es jetzt einem Volk nahezubringen, verständlich zu machen, wurde das eben in Mythologie gepackt, in Geschichten. Und dann hat der eine das so dargestellt und der andere hat es in dieser Form verpackt und bildlich, metaphorisch untermalt. Und so sind da schon verschiedene Geschichten entstanden und auch mit den Riten. Ja? Also auch da wurden die Riten unterschiedlich interpretiert und unterschiedlich abgehalten. Und das sehen wir auch heute noch, dass man, wenn man einen Brauch hat, dass der einfach im Laufe der Zeit so viel Abbruch erlitten hat und so viel Interpretationen nur noch zu einem dürftigen Etwas resultieren lassen, wo die Essenz dahinter eigentlich gar nicht mehr da ist. Ja, also, oder subtil zwar noch mitschwingt, aber keiner mehr ein Bewusstsein dafür hat. Also da, ich sag mal, Ostereier, Weihnachtsbaum, keine Ahnung, Kranzbinden.
Ja, ich
weiß. Das sind alles diese Dinge, die wir eigentlich in unserem Leben immer wieder jährlich
verkommen zur Dekoration. Ja, das ist so.
Aber wo ist da noch wirklich das tiefe Verständnis dafür und das, die Mystik, die dahinter sich verbirgt, ja? Und da ist wichtig, die Mystik selber kann man auch nicht wirklich in Worte fassen, ja?
Man muss es erleben.
Man muss es erleben, genau. Das ist so, wie wenn du, ich sag jetzt mal, ich habe ja das Glück gehabt, dass ich dann eben schwanger werden durfte, ein Kind in mir heranwachsen durfte. Das ist eine Mystik, ja. Das ist ein Geheimnis, was da in sich alles abgeht. Und wenn wir jetzt dahergehen würden und wir würden den Bauch aufschneiden, um jeden, was weiß ich, Entwicklungsprozess beobachten zu wollen, ja, dann haben wir zwar eine Sezierung und haben vielleicht eine oder stadiumsbedingte, einen Einblick in diesen einen Moment, aber wir haben das Mysterium dahinter nicht erlebt. Und das ist, glaube ich, das, was ja auch so dieses männliche und weibliche Prinzip doch sehr unterscheidet, dass wir dadurch, dass wir Kinder bekommen dürfen, dass dieses Leben in uns heranwachsen darf, dass wir dieses Leben empfangen dürfen durch das männliche Prinzip. Ja.
Ja.
Also es ist auch da dieses fließende Miteinander übergehen, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn da Spermien und Säfte, Körpersäfte miteinander in diesen Fluss kommen und sich vereinen und daraus dann das neue Leben entsteht. So, und jetzt geht diese Frau damit schwanger. 9 Monate geht ein Entwicklungsprozess, vollzieht sich da. Und das macht was mit uns. Also ich weiß, um da mal ganz kurz abzuschweifen, ich weiß noch, als Fotografin, ich habe immer so ganz lässig fair gesagt, ja, und wenn ich ein Kind hätte, ich würde mir das auf den Rücken schnallen mit so einem Tuch und würde weiter fotografieren und ich würde mich aus meinem Business nicht abbringen lassen. Eine Pustekuchen, das Kind war da, meine Mutter kam und wollte ein Foto machen und flasht und ich habe einen Schrei losgelassen, so, wie kannst du ein Neugeborenes mit einem Blitz fotografieren und lalala, das ist schädlich und ich weiß nicht, alles vom Stapel gelassen habe. Aber und auf einmal passiert dann da so ein mega Flash, wo ich mir gedacht habe, was geht denn jetzt ab mit mir? Was bin ich denn für eine Glucke geworden?
Ja, ja, ja. Und,
ja. Also das ist
ändert sich alles, aber wir, ja, natürlich,
und
wir, das ist, genau, Gesellschaft verlangt, dass wir das knallhart durchziehen und uns da nicht irgendwie, es wird ja als Schwäche interpretiert, wenn wir uns da, ne, wenn wir da völlig in so einem Hormon, unseren Hormonschüben danach nachgehen, die alle da durch uns durchwirken, ja, aber ja, es ändert sich, es ändert sich schon in dem Moment, wo man das Leben im Bauch beginnt zu wachsen oder man spürt es oder da allein dieses Gefühl, oh, da tut sich was. Ja, ich habe auch Freundinnen, die sagen mir, obwohl es ihnen keiner glaubt und obwohl es wissenschaftlich als totaler Hokuspokus dann angesehen wird, die sagen, ich habe das gespürt, dass ich in dem Moment das Kind empfangen habe. In dem Moment habe ich es gespürt. Ich wusste, ach, zack, bum, peng, ich bin schwanger. Ich so, was? Direkt danach? Ja, so, ich habe das irgendwie gemerkt. Ja. Und das ist etwas... Ja, das kannst du wissenschaftlich, das klingt aus, das ist einfach nochmal eine andere Ebene.
Ja, genau. Und das unterscheidet eben, glaube ich, auch so dieses, das, wie wir den Dingen begegnen, wie wir den Themen im Leben begegnen, ob wir das jetzt eben in dieser intuitiven, tiefen, spürenden Version aus uns heraus, ja, geben, sprechen, wo dann oftmals der Mann sagt, ja, wo ist denn da die Logik? Ich kann es dir jetzt gar nicht logisch erklären. Es ist einfach ein tiefes inneres Gefühl, das
ja,
gerade
genau,
spricht.
Genau.
Und ich gebe dem einfach Raum. Und ja, gib mir deine Logik, damit ich dann da vielleicht noch eine erweiterte Perspektive dazu nehmen kann. Und dann darf sich vielleicht daraus etwas ganz Neues bilden. Und genau so arbeiten zum Beispiel mein Mann und ich. Dass wir uns da schon auch begegnen und dann, aber das hat auch, es war auch ein Entwicklungsprozess, das war am Anfang auch nicht so. Ja, also das will ja eben alles erst einmal erfahren werden, es will entstehen und ich sage immer, wir haben so viele, viele, viele Generationen diese Konditionierungen und es wäre ein Irrglaube, vorauszusetzen, dass nur weil wir jetzt eine gute Idee haben oder einen tollen geistigen Einfall, dass wir unsere Konditionierungen von jetzt auf gleich ablegen können.
Leider kam.
Ich denke immer,
Bewusstseinstrainerin. Aha, ich habe es jetzt verstanden, ne? Und es geht nur um dir und die Worte und die Gedanken und die Macht und jetzt habe ich die große Vision und dann kommt schon wieder die Alltagsrolle und man ist sofort, also das funktioniert irgendwie alles.
Deswegen, also als Bewusstseinstrainerin begleite ich da eben auch die Leute darin, damit sie eben auch sich in diesen neuen, mit den neuen Gedanken anfreunden können. damit eben schwanger gehen können, sich darin üben können, sich darin erfahren können, sich dann eben auch nicht verurteilen, wenn dann mal, keine Ahnung, dann haben sie eine Erkenntnis, dann rutschen sie eben wieder ab in
die Das ist ja das Problem.
Das ist Kaugummi, der an der Schule
absolut, die alten Glaubenssätze, man denkt, aha, ich habe es erkannt und da kommt's her und jetzt verbrenne ich es im Ritual, das lasse ich jetzt los, verschwinde, weiche. Ja, und am nächsten Tag sitzt er wieder auf der Bettkante, denkst, was, ich habe dich doch gestern verbrannt. Ja, und dann hockt er wieder da und sagt so und flüstert dir so ins Ohr, du kannst doch gar nicht davon leben. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ja. Und hast du dich mal gesehen und wie du überhaupt aussiehst? Und eigentlich tut doch alles weh, wenn du mal ehrlich bist. Ne? Und ich so, nein, ich habe dich verbrannt gestern, weiche. Aber es ist ja.
Das sind eben genau, das stellst du jetzt eben auch so gerade so schön dar, weil das sind eben genauso diese Rituale. Ja, wo wird ein Ritual wirklich griffig? Ja.
Ja, ja.
Wo ist ein Ritual, sage ich jetzt mal, eine Modeerscheinung, die, wie gesagt, an ihrer wirklichen Tiefe als solches verloren hat? Ja. Und das sind eben auch so, wenn man da eben in diesen Mysterien selber gut angebunden ist und die Kräfte als solches weiß, dann versteht man das, wie sowas auch wirkt. Also deswegen, ich biete eben auch an, die Elementarkräfte, denen wirklich zu begegnen, was das bedeutet, also wirklich diese Rückverbindung zur Natur, zu diesen natürlichen Kräften, die auch in uns wirksam sind, die uns ausmachen, also Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und was das bedeutet, und das ist wieder auch, das spannt wieder einen riesen Bogen auf, da geht es dann eben auch wieder in diese Tierkreiszeichen, wo wir die Elemente wiederfinden. Es geht aber auch in das Organische, wo wir die Elemente finden und, und. Aber ich gehe mit den Menschen tatsächlich raus in die Natur, in dieses Erleben und lasse sie da diese Elementarkräfte wirklich erleben. Und da kommt natürlich auch ein ganz anderes Verständnis dafür auf, als wenn wir das immer nur alles theoretisch
lernen.
Also das ist so eine andere Variante.
Das bedeutet, man kann mit dir arbeiten, einerseits als Bewusstseinstrainerin, und du führst und machst es dann wirklich mit zusammen mit der Natur, auch in kleinen Gruppen oder einzeln, je nachdem, ja?
Genau.
Und du bietest diese Reisen an, die dann wirklich auch nochmal richtig transformativ sind.
Genau. Und die haben eben auch unterschiedliche, also je nach Ort, je nach Land, das hat ja immer eine andere Qualität. So wie jetzt eben bei Ephesus, da haben wir auch so schon verschiedene Aspekte angesprochen, was da alles wirksam sein kann. Und auf der anderen Seite in Ägypten zum Beispiel, da geht es eben auch um die Energiezentren in uns selbst. Da schippern wir dann am Nil entlang.
Ja, Ägypten, das ist
aber, das erzähle ich
mal. Aber nochmal ganz schnell zum Abschluss. Ja? Wann geht's los nach Ephesus? Wie kann man sich noch anmelden? Und vielleicht kannst du kurz nochmal die wichtigsten Stationen nennen, was man alles erleben kann auf dieser Reise.
Sehr gerne. Also, die Reise startet am 11. April und geht 10 Tage lang bis zum 20. Das Besondere ist, es hört am Ostersonntag auf und man kann sogar an Ostermittag schon wieder zu Hause sein. Also für die, die gerne auf Hype stehen. Aber das Besondere daran ist, dass wir mit dieser ganzen Zeitqualität gehen, eben in diese Auferstehung, in diese Kraft dessen, wie das Neue sich gebären kann. Wo werden wir überall sein? Also es startet in Izmir, wir haben dann einen Shuttle runter gen Ephesus und sind dann aber in der Nähe des Nationalparks, fernab des Tourismus. Also da sind wir eingebunden in Mutter Natur und von dort aus werden wir immer sternförmig Ausflüge machen, eben nach Seldschuk, nach Ephesus, auch nach Şirince, was ein mathematisches Dorf ist, wo es dann um die heilige Geometrie geht. Und da gehe ich dann auch in die Zahlensymbolik und die Frequenzen und die Klangsphären hinein, Fibonacci-Folge und dergleichen. Dann geht es aber auch weiter nach Milet. Das ist, vielleicht kennt der eine oder die andere, Thales von Milet, die Philosophen. Also das ist so auch diese Geburtsstätte der Philosophie. Dass es da auch weibliche Philosophinnen gab, erwähne ich jetzt hier nur kurz am Rande. Und dann geht es weiter nach Didyma, das ist die Orakelstätte des Apollon. Dort haben wir den Apollon-Tempel. Das ist der zweitgrößte nach Delphi. Und Wir besuchen verschiedene Artemis-Tempel, eben nicht nur das Artemision, das ja zu den einen der sieben Weltwunder gezählt hat oder zählt, sondern eben auch noch derer, die wirklich auch uns zeigen, wie diese Tempelanlagen ausgesehen haben könnten, also wo wir auch mehr Material noch tatsächlich zur Verfügung haben. Du musst dir vorstellen, diese Säulen sind ja 3 Meter Durchmesser gewesen. Also,
was?
Ja, also das, also man kann sich das, also ich darf, muss jetzt nochmal ganz kurz abschweifen zum Artemision selber. Das Artemision war ja ein Bau, du musst dir vorstellen, 127 Säulen und davon ein Feld von, ich weiß es nicht, keine Ahnung, waren es 103 Meter, 110 Meter war, glaube ich, das Größte, was sie dann hatten in der Breite und 55 Meter Länge und Breite, also ein Fußballstadion, und das in der heiligen Geometrie mit Säulen von 3 Meter Durchmessern. Und jetzt pass auf, stell dir vor, es war am Wasser. Es schimmert, du hast Fackeln beleuchtet. Diese Imposanz spiegelt sich wieder im Meer, weil das Meer ging damals bis zum Artemision hin. Und stell dir das vor, wie dieser Glanz dessen sich widerspiegelt in diesem Wasser und wie diese Pracht und dieser Prunk und diese Geometrie einfach sich nur in mehreren Dimensionen aufweitet. Also ich...
Ja. Carmen, ich muss dahin.
Ja, es ist wirklich bezaubernd, verzaubernd.
Oh Gott, Wahnsinn. Okay. Also, man muss da jetzt allerdings schnell sein, aber ich kann mir vorstellen, das ist ein Erlebnis, das ist life-changing. Das kann
absolut. Absolut. Und ich kann vielleicht an der Stelle noch erwähnen, ich bin jetzt am kommenden Wochenende auf der Messe und habe bis 25. nochmal ein Special angeboten. Für die Kurzentschlossenen, die jetzt doch noch dabei sein möchten, also auch da habe ich einen Preisrabatt. Und wer sich wirklich dafür interessiert, am 25.03. biete ich noch ein Infozoom an, kostenlos. Wer da möchte, kann sich da gerne auch den Einladungslink zukommen lassen. Gerne an kontakt@innerplaces.de.
Kontakt@innerplaces steht dann nochmal in den Shownotes. Einfach draufklicken und erstmal unverbindlich sich das Zoom angucken, um sich vielleicht ein bisschen Appetit und Inspiration zu holen.
Ja,
wenn man nicht hinfährt, dass man einfach schon mal so ein bisschen eine Kostprobe von dem bekommt, was da eventuell auf einen warten könnte. Wenn es nicht in diesem Jahr ist, dann vielleicht auch im nächsten. Also,
Ja. Was ja wichtig ist, ist das ja auch, dass wir das nicht nur auf der mythologischen und auf der geistigen Ebene alles begehen, sondern wir das verbinden mit dem Genuss. Also wir haben da eben auch wirklich Zeit, das alles zu integrieren. Wir gehen baden, wir haben das Meer direkt in der Nähe. Wir haben immer wieder Möglichkeiten, auch abends dann gesellig zusammen zu sein und dann auch da diese Themen nochmal in einem wunderschönen Garten unter alten Olivenbäumen und Palmen, da das Tagesgeschehen nochmal zu reflektieren. Ja, es ist ganz wunderbar. Und an den heiligen Stätten gehen wir eben auch nicht nur, ich sage jetzt mal, wie eine Reiseleitung ran, sondern wir meditieren. Das heißt, ich leite diese Medizinion, ach, nett, diese Meditationen, die Medizin spricht schon durch,
Wahnsinn,
diese Meditationen an.
Also es ist nicht nur irgendwie eine Pilgerreise zu der Göttin, sondern es ist wirklich eine Reise zu sich selbst. Ne? Mhm. Ja. Und wer braucht sie nicht gerade?
Ja, insofern. Nutze die Chance.
Carmen, ja, okay, das ist wirklich sensationell. Ich bin ich bin schon überzeugt. Oh. Okay, also es steht alles in den Shownotes und Artemis ist wirklich, also es ist nicht nur eine Göttin, die dort angebetet worden ist, sondern sie ist allumfassend. Und ich hatte einfach nochmal zum Abschluss gesagt, es gibt eine Folge, die ich habe über die Artemis. Ich muss aber nochmal nachgucken, welche Folge das ist. Und nach dieser Folge, als sie ausgestrahlt wurde, habe ich ganz viele Zuschriften bekommen, unter anderem auch aus dem Schwarzwald, die mir gesagt haben, ach, bei uns steht auch eine Artemis.
Ja, ja,
eine
die alte. Ist überall, denk, die ist allgegenwärtig, überall, man glaubt es gar nicht.
Ja, ja, also das zeigt einfach nur mal, das ist jetzt nicht eine Göttin, die in irgendeinem seltsamen, kleinen, abgelassenen Ort angebetet wurde, sondern wirklich allumfassend. Und natürlich ist es ein dadurch, dass es ein Handelszentrum war und du erzählst, und jeder hat eine kleine Artemis mitbekommen, ja, husch, ab in die Welt, ja.
Genau.
Und da hat sie gewirkt. Ach, sehr spannend. Carmen, ich danke dir sehr. Wie gesagt, das ist alles verlinkt nochmal in den Shownotes und auf deiner Website kann man auch nochmal über deinen Werdegang und auch, was du in Bezug auf die vier Elemente anbietest, nochmal nachlesen. Also ich bedanke mich sehr für diese Einblicke und wünsche dir jetzt erstmal alles Gute.
Herzlichen Dank auch dir auch für die Einladung zum Podcast. Es war mir eine große Freude und so lebendig.
Versuche mich immer zurückzuhalten. Ich versuche mich immer zurückzuhalten. Kritik bekommen, Nadine, du kannst nicht mal ins Wort fallen. Aber dann denke ich so, huch, Schnappatmung. Ja, wie war das nochmal? Ja, was hast du gerade gesagt? Moment mal. So, und dann ist schon wieder passiert. Ja, wird nie eine gute Moderatorin aus mir. Also beim WDR kann ich nicht anfangen. Also gut.
Wer weiß. Vielleicht will es einfach nur erfahren werden.
So ist das.
Und die Welt ist offen für Neues.
Ja, immer, immer. Ich habe diesen ganzen Podcast ja auch im Grunde genommen nur in die Welt gerufen, weil ich selber so neugierig bin. Ich habe das aus reinen Wissenshunger. Das ist der Grund. Ich dachte, wie kann ich mich mit den Menschen, was kann ich für einen Vorwand finden, damit ich mich mit diesen Menschen unterhalte, weil ich die nur für mich habe, die ich nur für mich allein und ihnen ganz viele Fragen stelle. Ich will doch nicht den ganzen Tag nur Bücher lesen, ja, mit Notizheft da im Café sitzen und dann da irgendwie komisch angeguckt werden, weil seltsame alte Bücher da von irgendwelchen mit einer Göttin drauf, ja. Nee, ich will da auch ins Gespräch. Ne?
Ja, vor allem entsteht dadurch auch die Lebendigkeit.
Damit
diese alten Geschichten bekommen einfach wieder einen Impuls, einen Lebensimpuls und eine Inspiration für andere.
Das, so ist es.
Also, ja.
Carmen, also alles Gute dir und ich hoffe, bis bald.
Danke dir, Nadine, herzlichen Dank. Alles
Tschüss.
Liebe.
Tschüss.
Das war es für heute. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat und lass sie raus, deine innere Göttin. Denn auch du bist eine Göttin.